Ja, hallo. Die letzte Predigt, wo ich gehalten habe, ist jetzt ja noch gar nicht so lange her. Da ging es über Fruchtbringer. Und es ist ja deutlich geworden, also manche waren vielleicht dabei, da ist eigentlich deutlich geworden, Fruchtbringer mir für Gott. Und ja, vielleicht gibt es ja Leute, die damit ein Problem haben, dass der Ertrag eigentlich nur für Gott ist. Man, das klingt jetzt natürlich sehr menschlich, ja. Aber Jesus hat es ja sogar in einem Gleichnis thematisiert. Genau. Und heute soll es jetzt mal darum gehen, dass wir durchaus auch für uns sammeln dürfen. Und ja, und sogar sollen. Dass wir Reichtümer auch für uns sammeln sollen. Und Jesus gibt da einer Person einen Ratschlag. Er sagt zu ihr, also mach irgendwas, ja. Und dann wirst du einen Schatz haben, du. Ja, wir dürfen und wir sollen sogar Reichtümer sammeln. Und Jesus spricht in seiner Predigt, spricht er da mehrfach davon. Manche denken jetzt vielleicht, ja, wo ist da der Haken? Ja, das kann ja irgendwo nicht sein, was der erzählt. Wo ist da der Haken? Ja, es geht da um Schätze im Himmel. Wobei, ob das ein Haken ist, das ist kein Haken, ja. Okay, aber jetzt, und ich nehme da einige Bibeltexte heute, jetzt nicht nur einen, sondern mehrere, um das Thema ein wenig zu beleuchten. Also ich fand es, mich hat es angesprochen. Und das, was ich gesagt habe, dass Jesus einer Person gesagt hat, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Habt ihr eine Idee, wer könnte das sein? Das ist immer die Frage, gell? Ja, also es ist der reiche Jüngling oder die Geschichte vom reichen Jüngling. Und das wollen wir jetzt mal als erstes betrachten. Also ein junger, reicher Mann, der ist im ewigen Leben interessiert. Das ist doch super, oder? Da muss man doch sich darüber freuen, junge Leute, wenn die sich fürs ewige Leben interessieren. Und er fragt Jesus, was muss ich da machen, damit ich das ewige Leben kriege? Und ja, ihr wisst es, Jesus fragt ihn, wie er nach seiner Meinung ins Reich Gottes kommt. Und er antwortet ja dann nach den Vorstellungen, die die Juden damals zu dieser Zeit hatten. Da kennt man jetzt viel sagen, ja, aber das ist jetzt nicht, um was es heute gehen soll. Auf jeden Fall gibt ihm dann Jesus so eine hammerharte Anweisung. Er soll alles verkaufen, was er hat, und das Geld den Armen geben, und dann soll er ihm nachfolgen. Also ich habe mich jetzt lange gefragt, warum macht Jesus das? Warum macht Jesus ihm das gleich am Anfang so super, super schwer? Ja? Also ein junger Mann fragt nach dem ewigen Leben. Hallo. Und warum sagt Jesus nicht einfach, ja, glaube an mich, ich bin der Messias und du wirst gerettet. So geht's doch, oder? Und das hat man doch zum Beispiel auch dem Kerkermeister von Philippi auf die gleiche Frage gesagt. Und vor allem, wenn man bedenkt, was kurz vorher war, kurz vorher hat nämlich Jesus die Kinder gesegnet, da war die Begegnung mit den Kindern, und er sagt, für solche ist das Reich Gottes, und wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das war vorher. Und ist es nicht so? Einfach an Jesus glaube und das Heil wird einem geschenkt. Man muss es doch einfach nur annehmen wie die Kinder, ist doch gesagt worden. Also, ich halte einfach für wahr, dass Jesus für mich gestorben ist, und dann bin ich erstmal Christ. Und wie es dann weitergeht, ja, das steht ja auf einem ganz anderen Papier. Die eine Christe, die richtet ihr Leben halt mehr nach Jesus aus, und die andere halt weniger und manche vielleicht auch gar nicht. Und die kriegen dann halt im Himmel eine von den hintersten Plätzen. Ist ja nicht so wichtig. Wird es vielleicht von manchen so gesehen? Und wenn wir uns genauer anschauen, was Menschen gesagt wurde auf die Frage, wie sie gerettet werden können, also ich bin da jetzt mal gerade die Apostelgeschichte so durchgegangen, Da war ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang kommt da die Pfingstpredigt, wo die Leute gefragt waren, was müssen wir tun, um gerettet zu werden. Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um und lasst euch taufen. Oder dann Predigt nach der Heilung des Gelähmten im Tempel, der nicht arg viel später war, wo wieder die Frage auftaucht ist, was müssen wir tun? Und da sagt wieder der Petrus, kehrt um. Dann das mit dem Gefängnisausseher von Philippi, habe ich ja schon gesagt. Paulus sagt zu ihm, glaube an Jesus. Ich meine, man muss jetzt vielleicht auch sagen, es steht vielleicht nicht immer alles in der Bibel drin, was gesagt worden ist. Das ist auch relativ klar. In der Pfingstpredigt ist bestimmt auch gesagt worden, glaubt an Jesus, obwohl es da jetzt vielleicht nicht steht. Und im Gefängnisaufseher von Philippi steht, glaube an Jesus, das mit dem Bußetun ist bestimmt auch gesagt worden. Ja, vielleicht auch nicht ganz gleich am Anfang. Oder dann in Athen, als Paulus in Athen war auf seiner Missionsreise, sagt er, oder da ruft er auch zur Umkehr zu Gott. Oder dann ziemlich am Schluss, als Paulus schon gefangen genommen wurde, als er von dem König, vor dem König Agrippa eine Verteidigungsrede hält und eigentlich erklärt er da, was er die ganze Zeit macht. Paulus erklärt, überall fordere ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen und zu Gott umzukehren. Also überall ist das mit der Umkehr noch drin. Buße tun ist auch so ein Begriff da dafür. Ist das auch wichtig? Wenn wir uns mal ein krasses Beispiel ausdenken, ein Missionar geht in den Urwald zum heidnischen Stamm, der Götzekult betreibt mit Zauberei, mit Satanismus. Wenn dort zum Beispiel ein Götzepriester Christ werden will und er würde aber sagen, ja, ich will Christ werden, aber den Götzekult und die Zauberei und den Satanismus, das mache ich weiterhin. Was würdet ihr da sagen? Genau, also da ist uns, glaube ich, relativ klar, Jesus und nebenher die Götze, also das geht nicht, ganz genau. Und trotzdem würde es Gnade bleiben, wenn er gerettet wird, weil dadurch, dass er den Götzekult aufgibt, verdient er sich natürlich nicht den Himmel. Das ist ja nicht die Frage, aber das muss er aufgeben, da muss er umkehren. Es geht ja nicht um ein sündloses Leben, sondern es geht darum, sich grundsätzlich einfach von der Sünde abzuwenden. Und Glaube ohne Umkehr bezeichnet Dietrich Bonhoeffer als billige Gnade. Und er hat einmal einen bekannten Artikel geschrieben. Ich habe mir den im Internet mal runtergeladen und lest da mal ein paar so Schlagworte, also das sind nur etliche Seiten, die der geschrieben hat und das ist eigentlich ziemlich bekannt, wie manches andere ja auch von ihm. Er schreibt, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Wer die billige Gnade bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden, beziehungsweise gibt es billige Bedeckung der Sünde, die nicht bereut werden muss, von denen man sich gar nicht wünscht, frei zu werden. Es kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und jetzt zurück zu dem reichen Jüngling. Also ich sehe das so, für ihn war die Aufforderung, sein Reichtum abzugeben, sein spezieller Weg, Buße zu tun. So wie er am Reichtum festgehalten hat, ja, da war das einfach notwendig. Natürlich war der Glaube an Jesus war auch hier das Eigentliche. Jesus hat ihn ja auch zur Nachfolge aufgefordert. Da ist natürlich auch der Glaube an Jesus mit inbegriffen. Ja, das ewige Leben, es war ihm echt wichtig. Es war ihm echt wichtig. Aber er, sein Reichtum, sein irdischer Reichtum war ihm einfach noch wichtiger. Und Jesus gönnt ihm ja Reichtum. Jesus will, dass er wirklich reich ist. Und dazu braucht es aber aus der Sicht Jesu auch die richtigen Schätze. Schätze, die zum Beispiel nie einen Wert verlieren. Schätze im Himmel. Aber der junge Mann, ja, das ist jetzt ein wenig so das Problem, er glaubt es nicht. Er kann es Jesus nicht glauben, dass die himmlischen Schätze, von denen Jesus spricht, dass sie wertvoller sein sollen als seine irdische Schätze. Und ja, er will seinen Standpunkt nicht verlassen, oder wahrscheinlich kann er sich ja gar nicht vorstellen, himmlische Schätze, was soll denn das eigentlich sein? Oder ich sehe sie nicht, ich weiß gar nicht, was es ist. Hier, das Geld, was ich habe, ja, das weiß ich, was es ist, was ich damit anfangen kann. Er will seine irdische Schätze nicht gegen irgendwelche so imaginäre himmlische Schätze eintauschen. Er meint, dass er dabei verlieren würde. Und so geht er traurig fort. Und Jesus, er lässt ihn gehen, obwohl er ihn lieb hat. Jesus nimmt die Forderung nicht zurück. Er sagt nicht zum Beispiel, ja halt, also wenn es dir so schwer fällt, dann lassen wir das jetzt mal. Vielleicht heben wir uns das ja für später auf, für eine spätere Heiligungsstufe oder was, wenn es dir leichter fällt. Jetzt einfach doch mal nur an mich glauben, sonst wird es ja zu schwer. Nee, das sagt Jesus nicht, sondern Jesus lässt ihn echt weggehen. Und der junge Mann, der lässt das ewige Leben, lässt er liegen, um seine irdische Reichtümer nicht zu verlieren. Zumindest dieses eine Mal. Und gleich danach fängt Jesus ein Gespräch mit seinen Jüngern an. Und in dem Gespräch, da geht es darum, dass es Reiche schwer haben, ins Reich Gottes zu kommen. Eine andere bekannte Stelle, wo Jesus das thematisiert mit den Schätzen oder mit dem Schatz im Himmel, das ist die Bergpredigt. So ab Matthäus 6, 7. Und es ist so, die Bergpredigt, die richtet sich an alle Jünger, an alle Christen. Vorher hätte man vielleicht noch sagen können, ja, das mit dem reichen Jüngling, ja, das ist ja ein Spezialfall. Ja. Das, was Jesus dem Jüngling gesagt hat, das sagt er ja nicht allen. Ja. Aber das gilt in der Bergpredigt nicht mehr. Die Bergpredigt ist an alle gerichtet. Und da ein paar Kernaussage Jesu, ich glaube, ihr kennt die alle. Ja. Jesus sagt hier, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten und Rost sie zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und ja, also gerade mit dem Schätze sammeln auf Erde, wo das anfängt oder wo das aufhört oder wie das wird nicht so genau definiert. Und das mache ich heute auch nicht in der Predigt. So und so viel, ihr dürft bis 100.000 Euro sammeln und ab dann sind es Schätze oder sonst irgendwas. Ja. Das kann man so nicht sagen, das ist einfach eine Lebenseinstellung, um die es da geht. Und ja, bei dem, was Jesus sagt, wird es einfach wieder klar, Jesus möchte durchaus, dass wir für uns Schätze sammeln. Aber es müssen die aus seiner Sicht richtige Schätze sein, die nicht an Wert verlieren. Also die Art und Weise, wie irdische Schätze ihren Wert verlieren, das hat sich natürlich geändert. Ja, Mode haben halt teure Stoffe unbrauchbar gemacht, wo damals viel, viel wert waren. Und Rost, klar, das geht heute natürlich anders. Ja. Das ist uns aber allen klar. Aber im Prinzip ist es noch das Gleiche. Und was einfach klar wird, Jesus macht die Gegensätze zwar klar zwischen dem Sammler vom Reichtum an himmlische Schätze einerseits und Sammler von den irdischen Reichtümern andererseits. Und das sind Gegensätze für Jesus. Und Jesus gibt auch ein paar ganz interessante Einblicke, was in dieser Sache, in der geistlichen Welt, was da so passiert. So geistliche Wahrheiten, ja, das sind Wahrheiten, die wir mit unseren menschlichen Wahrnehmungen so nicht sehen können. Und das sagt Jesus dann in der Bergpredigt, ganz in dem Zusammenhang: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also seltsam, gell? Jesus sieht das Geld da nicht als eine Sache an, als ein Gegenstand, sondern Jesus sieht das Geld hier plötzlich als eine Person an, die er Mammon nennt. Und zwar ist es eine Person, die in unserem Leben den Platz Gottes einnehmen will. Man kann auch sagen, das ist ein Götze. Und es klingt irgendwie dann schon ganz nach dem Beispiel von vorher mit dem Götzepriester im Dschungel. Ja, da war es uns klar, das geht nicht. Jesus und die Götze. Und für Jesus ist es genauso. Also mit dem Schätzesammler. Und ja, es ist eine geistliche Sicht, ne? Aus menschlicher Sicht, da meinen wir natürlich selber, Herr der Lage zu sein. Wir sind es doch der, oder ich bin es doch der, der die Scheine auf den Tisch legt, oder der die Scheine einsteckt, oder was auch immer. Ich bin es doch, der dir im Online-Banking das Geld hin und her schieben kann und das auch macht, so wie es sinnvoll ist und so wie es der Gewinn maximiert, wo ich sehe, aha, da vorne gibt es jetzt mehr und in dem ETF und dem Broker oder wie das heute heißt, ja, da bringt es was. Aus menschlicher Sicht meine mir, dass wir vielleicht Herr der Lage sind, aber Jesus hat eine andere Sicht. Jesus, von dem wir gesungen haben und von dem wir gesagt haben, sei du die Mitte in unserem Leben und ja, den wir einfach als Gott erheben wollen, der hat eine andere Sicht. Und glaube mir, dass die Sicht von Jesus, dass das die richtige ist? Das ist die Frage. Oder dann sagt Jesus, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist auch so ein Kernsatz. Ja, wenn man den Fokus drauf hat, dass der Reichtum, dass der eigentlich immer weiter wachsen soll, so was eigentlich das Normale ist, ja, was eigentlich jeder so macht und irgendwo, klar, immer noch ein wenig mehr, man wird da nie fertig, ja, mit dem Schätze sammeln. Und wie schnell kann das doch unsere Seele vereinnahmen? Klar, das kann richtig Spaß machen, wenn man sieht, dass es so funktioniert und ja, das kann Spaß machen einerseits. Oder wenn es nicht funktioniert, wenn es mal Schuss hinten ausgeht, dann macht man sich Sorge. Jedenfalls bindet es schnell unsere Emotionen, es bindet unsere innere Kraft, unsere Seele, unser Herz. Und das sind alles Bereiche, die Gott gehören sollte, wenn wir Christen sind. Laut Jesus kann unser Herz nur an einem Herrn hängen. Und ja, ich habe manchmal so den Eindruck, so manche Christen versuchen hier den Spagat, ja, und spielen mit dem Feuer. Eine dritte Stelle, wo das Thema thematisiert wird, da gehen jetzt aber nur kurz drauf ein, das ist das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Also da geht es auch um Reichsein Gott und ihr wisst, das ist ein Negativbeispiel. Dem reichen Kornbauer, dem fällt ja ganz viel Reichtum zu und eigentlich unerwartet. Und vielleicht ist das so, wie wenn er mal Geld erbt oder so, oder ja, viel Geld erbt. Und jetzt ist klar, er hat viel mehr. Er hat viel, viel mehr als das, was er eigentlich braucht. Und alles, worüber sich er jetzt Gedanken macht, ist, wie kann ich den Reichtum möglichst effektiv für mich nutzen? Wie kann ich den maximalen persönlichen Genuss daraus ziehen? Wie kann ich ein möglichst sorgloses und unbeschwertes Leben führen? Und das war gar nicht so einfach. Ja. Also Scheune abreißen, neue Scheune bauen. Das Reichtum zu verwalten ist gar nicht so einfach. Es verlangt sein Tribut. Es verlangt ordentlich was von uns ab. Und ja, es bestimmt einfach unser Denken. Und Gott wollte in dieser Situation, wollte Gott eine andere Reaktion sehen. Das wird klar. Und er sagt, du Narr. Und er lässt ihn in dieser Nacht sterben und alles ist auf einen Schlag wertlos. Und dann heißt es, so geht es den Leuten, die auf Erden Reichtümer sammeln, aber arm sind vor Gott. Also das ist jetzt einfach das Negative. Ja. Und ja, ich sage euch eins, selbst wenn er in der Nacht nicht gestorben wäre, sondern wenn er vielleicht noch ein paar Jahre von seiner Ernte gelebt hätte, dann hätte es nichts verändert. Es wäre leere, fruchtlose Jahre gewesen, aber dann hätte er sich halt ein bisschen später von seinem Reichtum trennen müssen. Aber irgendwann muss man sich trennen, das ist die Aussage von dem Text, und spätestens dann ist es wertlos. Ja, und solche Motive, die da der reiche Kornbauer hatte, das, wie kann ich den Reichtum möglichst effektiv für mich nutzen? Wie kann ich maximalen persönlichen Genuss daraus ziehen? Wie kann ich ein möglichst sorglos und unbeschwertes Leben führen? Solche Motive sollten nie in unserer Seele Raum gewinnen. Ja, also ich hätte noch eine andere Stelle in den Briefen. Ja, das ist einfach dann noch einmal ein anderer Kanal irgendwo. Man sieht, das ist eigentlich reichhaltig, wo der richtige Umgang mit dem Reichtum, schreibt ja auch der Paulus, und er sagt, im Endeffekt sagt er, Gott gibt genug und Gott gibt das, wir dürfen das auch genießen, was er gibt, aber gerade die Reichen, sie sollen einfach auch freigebig sein, sie sollen reich in guten Werken sein und einfach auch gern ihren Reichtum teilen mit anderen, und so, also in mehreren Übersetzungen heißt es, es ist einfach eine sichere Kapitalanlage, da geht es dann auch wieder drum. Selbst rein rechnerisch ist das einfach das Richtige aus Gottes Sicht. Nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Also Jesus warnt eindringlich und an vielen Stellen vor dem Reichtum. Jesus warnt vor Habgier. Jesus rät davon ab, auf Erde Schätze zu sammeln. Jesus fordert uns aber auch auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Also er nimmt uns nichts weg. Er fordert uns auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Das hört man eigentlich nicht so oft. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir das ernst? Ganz am Schluss noch die Frage, wie sieht denn der Schatz im Himmel, wie sieht er denn eigentlich aus? Ein Schatz ist ja etwas Wertvolles, ein Schatz ist etwas Besonderes. In der Regel ist ein Schatz auch etwas Verborgenes, etwas, das nicht einfach jeder hat. Ein Schatz liegt nicht einfach so auf der Straße. Man hat nicht einfach so. Und jetzt sage ich mal was. Als Christ hat man die himmlischen Schätze nicht einfach automatisch. Und ich denke, dass mit den Schätzen nicht das gemeint ist, dass Jesus uns die Vergebung von der Sünde schenkt. Ich glaube, das ist ein anderes Thema, um was es hier geht. Wie sieht der Schatz aus? Ich meine, so ganz direkt steht es nicht in der Bibel. Ich habe drei so Hinweise. Und zwar gerade wieder mit dem, ja, nachdem der reiche Jüngling gegangen ist, hat der Jesus so ein Gespräch mit seinen Jüngern angefangen. Und da hat er dann Petrus auch darauf hingewiesen, Jesus, was ist mit uns? Wir haben alles verlassen. Unsere Familie, unsere Häuser, er hat seine Firma verlassen und so weiter. Und Jesus sagt ja dann an der Stelle, was ihr für mich verlassen habt, bekommt ihr schon auf dieser Welt 100-fach zurück. Dazu in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und dann zählt er es auf. Ja? Er zählt auf Haus, Geschwister, Eltern, Kinder, Besitz. Und das sollen wir auf der Erde schon 100-fach zurückbekommen. Also die Jünger haben das ja dann auch so erlebt, oder gerade die Christen, der Paulus dann auf seine Missionsreise, sie sind einfach auch von anderen Christen dann aufgenommen worden und haben in ihren Häusern Leben kennt. Und die Häuser haben zwar jetzt rein grundbuchtechnisch nicht gehört, aber sie konnte es auch mit genießen und ja, so verstehe ich das. Und auch die Familie, sie sind in der Familie aufgenommen worden, in die Gemeinschaften. Die eigene Frau war vielleicht weit weg oder hat gar keine gegeben. Oder eigene Kinder hat man nicht gehabt. Seine eigenen Brüder und Schwestern hat man verlassen, aber dafür hat Gott neue geschenkt. Also das ist ein großer Aspekt. Dann zweitens, es gibt Verse, die ja von Schätze reden oder die andeuten, was Schätze sein kann. Jesaja 33 steht schon, die Furcht des Herrn wird ein Schatz sein. Furcht des Herrn, Ehrfurcht ist damit gemeint. Oder Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes ist ein Schatz. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Kolosser 2, Vers 3. Also, wenn die Schätze so aussehen, Furcht des Herrn, Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, Weisheit in Gott. Und jetzt die Frage in uns, glaube mir, dass das wirklich wertvoll ist, sowas? Scheich genau die gleiche Frage, vor der auch der reiche Jüngling stand ist. Ist das überhaupt etwas Erstrebenswertes? Etwas, von dem wir unbedingt mehr haben wollen? Für den reichen jungen Mann waren diese Schätze nicht gerade erstrebenswert. Ist das bei uns anders? Und woran zeigt sich das? Dann noch ein dritter Hinweis in der Bibel. Das sind Belohnungen von Gott. Das kommt zum Beispiel auch das in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunde. Die Knechte, die sich für ihren Herrn eingesetzt haben und das vermehrt haben, was er ihnen gegeben hat, die sind auch dafür belohnt worden. Ja, und zwar genauso, wie sie den Einsatz gebracht haben, sind sie auch belohnt worden. Und das steht ausdrücklich da. Und ja, das steht an anderer Stelle und so wird es auch sein. Und auch wieder die Frage, finde mir das erstrebenswert? Gott belohnt auch, wenn reiche Christen andere von ihrem Reichtum abgeben. Man, das haben wir uns auch schon mehrfach gehört. Genau. Und ich verstehe unterm himmlischen Schatz auch das auszuschöpfen, was Gott für uns bereithält, an geistlicher Gabe und an geistlicher Vollmacht. Ja, dann nochmal ganz zum Schluss die Zusammenfassung. Also Jesus fordert uns auf, diese Schätze zu sammeln und sie machen uns wirklich reich. Die Schätze, sie stehen uns zur Verfügung. Wir können sie gerne haben. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, der auch für mich, den ich so noch nicht oft gehört habe und wenn er nur den mitnimmt in der Predigt. Die Schätze, wir müssen sie aber sammeln. Jesus sagt, sammelt sie. Und damit wir anfangen, sie zu sammeln, müssen wir sie erstmal wertschätzen. Ja, ich habe jetzt also nirgends gelesen, dass die Schätze, von denen da die Rede ist, dass man die einfach geschenkt kriegt. Also ja. Und ich meine zu beobachten, dass da einfach unter den Christen eine ganz seltsame falsche Bescheidenheit so recht verbreitet ist. Die Erlösung, die ist schon wichtig, ja, dass man halt Christ ist, so, ja. Aber was darüber hinausgeht, so Schätze im Himmel sammeln, da ist doch die Begeisterung sehr wenig zu spüren. Und die Lebensträume, was man so im Leben erreichen will, die sind doch oft sehr auf die Erde fixiert. Aber jetzt wirklich der allerwichtigste Satz, die Schätze im Himmel, das sind das Wertvollste, was es gibt für uns. Das hat Jesus gesagt. Amen.